Dein Bauchgefühl, der Podcast für Schwangerschaft, Geburt, Stillzeit und Leben mit deinem Baby. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dein Bauchgefühl, der Podcast für Schwangerschaft, Geburt, Stillzeit, Beikost und alles danach und alles mittendrin. Und ich habe heute die wunderbare Jessica da, Hebamme Jessie. Sie war schon mal das zweite Mal, glaube ich, heute. Und sie ist nicht nur einfach nur so in meinem Podcast, sie ist auch noch auf einem anderen Kontinent, während ich jetzt hier mit ihr spreche. Und bei ihr ist es schon dunkel, bei mir ist nachmittags. Jessie ist gerade auf Bali, 5 Stunden Zeitverschiebung. Es windet ein bisschen und es kann auch sein, dass das Internet zwischendurch mal ein bisschen weg ist. Aber ich hoffe, dass du darüber hinweghören kannst bei den wichtigen Dingen, die wir jetzt gleich teilen werden. Weil die liebe Jessie hat auch einen Instagram-Account, den ich verlinken werde. Und Jessie hatte, ich glaube, letzte Woche oder vorletzte Woche ganz stark das Thema Einleitung. Aber es ging vor allen Dingen, und das hat mich so berührt, da habe ich gesagt, Jessie, wir müssen darüber sprechen, das Thema vorzeitiger Blasensprung. Das klingt immer so fachlich. Also das heißt, ne, die Blase ist gesprungen und die Wehen gehen nicht los. Und was dann tun und wie lange warten? Und das hast du ganz ausführlich gemacht. Und ich habe gesagt, oh Gott, können wir bitte darüber reden, Jessie? Können wir bitte darüber reden? Aber stell dich nochmal kurz vor. Wer bist du? Woher kommst du? Wie lange bist du schon Hebamme? Obwohl es scheißegal ist, du bist super kompetent, egal wie lange du das bist. Aber erzähl mal was von dir.
Ja, hallo Cindy, danke, dass du mich nochmal eingeladen hast. Ich freue mich total, wieder hier sein zu dürfen. Ja, ich bin Jessica. Ich bin seit 2015 Hebamme und wie du schon sagst, eigentlich ist es scheißegal, weil es gibt ja auch Hebammen, die 30 Jahre Hebammen sind und trotzdem nicht so richtig wissen, was sie da tun. Ich habe 7 Jahre in der Klinik gearbeitet. Hab am Anfang, also noch vor 2 Jahren, habe ich gedacht, ach du meine Güte, wie habe ich diese Zeit überhaupt überstanden? Warum habe ich das überhaupt so lange gemacht? Und heute bin ich sehr dankbar dafür, weil ich wirklich genau weiß, was in den Kliniken abgeht und dass ich das auf gar keinen Fall jemals wieder so machen würde. Und ich bin da sehr, sehr dankbar für, weil ich den Frauen so viel mitgeben kann. Ich weiß eben wirklich, wie es abläuft und was da alles nicht richtig läuft. Genau. Ansonsten bin ich selber Mama, habe vor 4 Jahren meine Tochter geboren. Genau, sitze jetzt gerade hier in Thailand tatsächlich. Nicht auf Bali, aber.
Entschuldigung, ich habe gedacht, du bist auf Bali, aber es ist egal, es ist trotzdem super warm. Ja, genau, warum bist du da?
Ich darf eine Familie begleiten, die mich engagiert hat und mich hat einfliegen lassen für ihre Geburt, für ihre Schwangerschaft, fürs Wochenbett, für die Mutterpflege, für die Babypflege, also eine komplette 1:1 Begleitung. Dafür bin ich hier.
Und du hast deine ganze Familie mitgenommen. Großartig.
Genau, so ist das, ja.
Okay, also Jessie, lass uns über dieses große Thema sprechen, weil, also ich würde sagen, der Standard ist ja, die Frau hat einen Blasensprung, vorzeitigen Blasensprung, die Wehen gehen nicht los und das wird dann, also hoffentlich 24 Stunden gewartet, ist ja auch nicht immer so, manchmal wird auch nur 12 Stunden gewartet, aber wenn immerhin 24 Stunden gewartet wird und dann immer noch nichts passiert ist, dann spätestens wird eingeleitet. Was sind deine Erfahrungen dazu? Was ist deine Meinung dazu? Hau mal bitte raus.
Meine Meinung dazu ist, dass das eine absolute Katastrophe ist und ich das, als ich noch in der Klinik gearbeitet habe, schon nie verstanden habe und immer den Frauen geraten habe, bitte hör auf dein Gefühl, bitte lass dich nicht einleiten, auch nicht nach 24 Stunden, denn dein Körper und vor allem dein Baby werden wissen, warum sie einen Blasensprung ausgelöst haben und wann der richtige Zeitpunkt ist, um loszulegen. Und das ist auf gar keinen Fall nach 24 Stunden. Das ist mal nach einer halben Stunde nach Blasensprung so und das kann aber auch 1,5, 2 oder sogar 3 Wochen nach Blasensprung dauern. Es dauert eben so lange, wie es dauert. Ich kenne das auch so wie du sagst, es ist das absolute Standardprozedere, dass die Frauen manchmal sogar oder oft sogar direkt nach Blasensprung in die Klinik fahren, weil es ihnen nicht anders gesagt wurde. Ich habe ja viele Kollegen da draußen, die Schwangere, also in der Schwangerschaft schon begleiten. Und ich frage mich immer wieder, warum wird das nicht erzählt, dass das nicht mehr der Standard ist? Also es ist ja nicht mal mehr der Standard in den Leitlinien und dennoch wird es weiterhin so suggeriert, dass Frauen, die einen Blasensprung hatten, sofort in die Klinik gehören. Das ist einfach nicht der Fall, auf gar keinen Fall. Die Frau kann so lange zu Hause bleiben, wie sie sich gut fühlt, wie sie sich wohl fühlt. Sie kann im Allgemeinen sowieso zu Hause bleiben und müsste gar nicht in die Klinik, ne? Aber wenn eine Frau in die Klinik möchte, weil sie sich informiert hat und gute Entscheidungen für sich getroffen hat und der Meinung ist, dass das der richtige Weg ist, dann kann sie so lange warten, bis die Wehen und oder die Wellen von alleine einsetzen. Und das muss nicht nach einer gewissen Stundenanzahl sein.
Aber Jessie, du und ich, wir wissen natürlich jetzt Bescheid. Ja, also du bist die Hebamme, ich bin trotzdem vom Fach, ich weiß auch darüber Bescheid. Lass uns da mal ein bisschen tiefer reingehen. Also, was ist denn die Begründung, warum oder was ist die Angst, die den Frauen gemacht wird, warum sie nach Blasensprung sofort in die Klinik fahren sollen? Was ist denn das Risiko?
Vermeintlich. Das vermeintlich größte, ich fange mal gleich mit dem größten Risiko an, ist, dass die Frau ein Amnion-Infektionssyndrom bekommt. Das heißt, die Blase ist eröffnet und der Weg zum Kind ist frei und die Keime können aufsteigen und die machen dann eine Infektion. Dass das nur passiert und meistens dann passiert, wenn eine Frau in die Klinik geht, da gibt es Gründe für und der erste große Grund ist die vaginale Untersuchung. Wenn Frauen während ihrer Geburt und während des Blasensprungs, des vorzeitigen Blasensprungs zu Hause bleiben würden und es würde keine vaginale Untersuchung, würde diese Frau auch zu 99,9% keine Infektion bekommen. Denn es ist ja niemand da, der mit seinen Fingern die Keime in diese Blase zu dem Kind, in die Gebärmutter reinträgt, hochträgt. Die Keime wandern ja nicht einfach, weil sie mal Lust und Laune haben zum Kind und verursachen dann Infektionen, sondern das geschieht, weil vaginal untersucht wird. Und das wird in der Klinik natürlich sehr, sehr häufig gemacht. Also alleine schon, wenn die Frau aufgenommen wird, dann wird als allererstes mal vaginal untersucht. Dann wird vielleicht nochmal nach 5 Stunden untersucht oder nach 6 Stunden untersucht. Es könnte ja sein, dass sie schon ein bisschen was getan hat. Hat sich blöderweise nichts getan. Und es wird immer wieder und immer wieder aufs Neue vaginal untersucht. Und die Ärzte und die Hebammen suggerieren dann der Frau, wir müssen aber schon auf sie aufpassen. Wir können das Risiko nicht eingehen, dass sie eine Infektion bekommen, dann brauchen sie vielleicht einen Kaiserschnitt und so weiter und so fort. Also wie du schon sagst, da wird auch einfach eine riesengroße Angst den Frauen gemacht, dass sie eben so schnell wie möglich jetzt ihr Baby gebären müssen. Und das ist aber eine gemachte Sache. Es ist eine Riesenintervention, die da gemacht wird. Und die Geburt wird wieder zu etwas gemacht, was sie normalerweise nicht wäre.
Jessie, ich habe in meinen Kursen immer erzählt, dass die Frau, also wenn die Blase gesprungen ist und noch keine Wellen gekommen sind, also ich habe schon erzählt von diesem Infektionsrisiko und ich habe halt gesagt, ja okay, bleib zu Hause, weil zu Hause die Keime, die kennt ja dein Körper auch. Also das heißt, wir leben ja selbst auf unserer Haut, wir leben ja mit unfassbar vielen Bakterien und Keimen und Pilzen im Einklang, ja, die ganze Zeit. Also wenn man die Küchenoberfläche angucken würde, ja, und trotzdem sind wir ja nicht alle krank. Also das heißt, die Keime zu Hause sind wir gewohnt, im Krankenhaus sind andere Keime. Also das heißt, da ist schon mal ein größeres Risiko. Und ich habe halt den Frauen auch immer gesagt, also keiner würde auf die Idee kommen, mit seiner Vagina über den Garagenboden zu wischen. Ja? Also das heißt, also man macht ja keine Dinge zu Hause, um irgendwie das Risiko zu erhöhen oder irgendwas Verrücktes da zu machen. Aber das ist das eine. Okay, Infektionsrisiko hast du jetzt erklärt. Aber so für Laien, das müssen wir einfach, ne, wir müssen uns immer wieder hineinversetzen, wenn wir jetzt gerade schwanger wären und nicht vom Fach wären. Ist denn das Baby irgendwie, wenn die Blase geplatzt ist, schlechter versorgt? Also weil viele ja die Vorstellung haben, dass das Baby das Fruchtwasser braucht, weil es das schluckt und so. Und das Fruchtwasser ist dann weg vermeintlich, weil die Blase gesprungen ist. Ich meine, das kann ja auch manchmal nur ein Riss sein. Das heißt ja gar nicht, dass sie komplett leer ist und dass alles plötzlich weg ist. Aber ist denn das Baby schlechter versorgt?
Nein, auf gar keinen Fall. Also, dass das Fruchtwasser natürlich dann abnimmt, ist absolut logisch. Das Fruchtwasser wird tatsächlich aber auch bis zur Geburt immer wieder nachgebildet. Das Baby liegt also nie auf dem Trockenen, wie man immer so schön sagt. Da herrscht keine Wüste. Und das Baby ist ja einfach dauerhaft mit der Nabelschnur, mit der Plazenta verbunden. Und die Mama und die Plazenta versorgt das Baby weiterhin mit Nährstoffen, mit Sauerstoff. Das hat also überhaupt nichts damit zu tun, dass da auf einmal weniger Fruchtwasser drin ist. Das Baby wird trotzdem weiterhin ganz normal und gesund versorgt, auch wenn der Blasensprung stattgefunden hat. Und auch wenn jetzt dann weniger Fruchtwasser in der Fruchtwasserhöhle und in der Gebärmutter beim Baby sind, da braucht man sich wirklich keine Gedanken machen.
Amen. Da muss man ja mal drüber aufklären. Ja, ganz ehrlich, in einem klassischen Geburtsvorbereitungskurs wird das nicht erzählt. Ja, da wird nur erzählt, Blasensprung ab in die Klinik, ja, könnte irgendwie gefährlich sein. Und jetzt sagst du, naja, also eigentlich besteht gar nicht so ein großes Risiko, wie sie uns erzählen wollen. Und es gibt sogar Frauen, die erst nach 3 Wochen nach Blasensprung ihr Baby kriegen. Weil ich hatte dich ja schon mal angefragt letzte Woche und dann hast du gesagt, okay, du fährst nach Thailand, wir müssen gucken nach einem Termin. Und dann habe ich ja jetzt am Montag, also nachts, eine E-Mail bekommen, da hat sich dann eine Notfallstillberatung rausentwickelt. Und da ist es nämlich genau der Fall gewesen. Ja, und da habe ich dir dann sofort geschrieben, Jessie, ey, wir müssen jetzt sprechen, wir müssen jetzt diesen Podcast machen, weil diese Frau war schon auch vorbereitet, aber sie hat halt ihrer Hebamme vertraut, eine sehr alternative Hebamme, die sie auch ins Krankenhaus begleitet hat dann, die dann gesagt hat, komm, ne, geht nicht los und so und wir müssen jetzt und dann mit Zytotec, ja, einleiten. Und das Krasseste fand ich, also da ist dann erstmal nichts passiert, dass sie dann nach einigen Stunden die doppelte Dosis ihr gegeben hat und mit der Aussage, naja, das muss jetzt hier auch mal vorangehen, damit es nicht so lange dauert. Ja, also im Sinne von, damit du dich nicht so lange quälen musst und das Baby sich nicht so lange quälen muss. Und ich dachte so, hä? Ja, also eine Geburt dauert, wie lange sie dauert und das muss man doch gar nicht bewerten. Und der Mutter ging es gut und warum das vorantreiben? Weil das Ergebnis davon war ja genau das, was du auch mal von deinen Frauen erlebst, die du betreust oder von, wenn du von Fällen hörst oder auch aus der Klinik. Die hatte natürlich einfach dann über unfassbar viele Stunden einen Wehensturm, den ja nicht nur sie erlebt hat, sondern auch ihr Baby erlebt hat. Und das ist so, weißt du, wenn ich dich dann sprechen höre als kompetente, ausgebildete Hebamme, die dann wirklich das im Prinzip widerlegt, ja, was ja Kliniken Tag ein und Tag aus immer wieder machen, das wäre einfach alles nicht nötig gewesen.
Ja, ja, ich habe es jetzt auch gerade erlebt. Und das Kuriose daran ist einfach, dass die Verantwortung der Frau genommen wird. Man sagt, du musst jetzt das machen, weil nur dann geht es dir und deinem Baby gut. Also man nimmt der Frau die Verantwortung. Aber die Verantwortung will keiner haben. Also selbst wenn die Frau dann in der Klinik ist, wird die Frau von einer Hebamme zur anderen Hebamme, zum Arzt und so weiter und so fort geschickt. Und keiner will diese Verantwortung haben, eigentlich. Man denkt immer, ich gehe in die Klinik und da bin ich sicher. Aber die Verantwortung liegt ja sowieso nur ausschließlich in der Dokumentation. Das, was da eigentlich mit der Frau gemacht wird, wie sie sich fühlt, wie es dem Baby geht. Ich weiß, dass es eine unglaublich krasse Behauptung ist, aber das interessiert nicht wirklich jemanden. Also das ist, es ist immer nur diese Dokumentation. Und wenn das nach den Standards geht, wir müssen das so machen. Und wenn wir das dokumentiert haben, dann sind wir auf der sicheren Seite. Die Frau hatte jetzt einen Blasensprung, der ist jetzt 24 Stunden her. Das heißt, laut den Richtlinien der Krankenhäuser müssen wir jetzt einleiten. Ob es der Frau damit gut geht, ob es dem Baby damit gut geht, das ist erstmal leider Gottes gar nicht das, was wirklich wichtig ist, sondern dass es dokumentiert wurde, dass das nach den Richtlinien auch so gemacht wurde. Und das ist für mich eine absolute Katastrophe, denn die Gesundheit, also sie sagen natürlich immer alle, ja, die Gesundheit ist so wichtig und wir wollen, dass das Kind gesund geboren wird und dass die Mutter ja gesund bleibt und deswegen machen wir das jetzt, damit es ihnen so gut geht. Aber was sie damit eigentlich anrichten, das verstehen sie einfach nicht, dass das nichts mit physiologischer Geburt zu tun hat und dass die Natur weiß, was sie da macht. Das will einfach keiner wahrhaben. Warum auch, wenn so viele Frauen physiologisch gebären würden, dann würde die Welt ja sehr viel ärmer sein, vor allem die Krankenkassen und die Krankenhäuser und die Pharmaindustrie. Dann bräuchten wir das ja alles auch nicht mehr, das wäre ja auch wieder eine große Katastrophe auf dieser Welt. Und ich würde mir einfach so sehr wünschen, dass die Frauen anfangen zu hinterfragen und vor allem in ihre Verantwortung zu kommen. Einfach mal vorher nachzudenken, was tut mir jetzt gut? Muss das jetzt wirklich sein? Kann ich mich nicht nochmal anders informieren? Ich hole mir lieber nochmal eine Zweitmeinung ein. Selbst wenn ich mit der Zweitmeinung irgendwie nicht so ein gutes Gefühl habe, nicht zu 100% Ja sage, dann hole ich mir nochmal eine Drittmeinung ein. Oder ich gehe gleich komplett in meine ganz eigene Verantwortung und sage, nee, Leute, das ist nicht für uns so vorgesehen. Mein Körper, der weiß, was er macht. Mein Baby weiß, was es macht. Das wird schon geboren werden. Das wird da nicht für immer drin bleiben. Die Wellen, die werden irgendwann kommen. Und wenn es nicht nach 24 Stunden ist, ist es vielleicht nach 48 Stunden. Die Natur hat es einfach so eingerichtet. Und wir brauchen zu 98% keine Hilfe. Aber es wird so suggeriert, dass Frauen nur in der Klinik sicher sind, nur mit Ärzten sicher sind. Frauen gehen in die Klinik, um Sicherheit zu haben. Ich würde mir wünschen, dass das endlich aus unseren Köpfen rausgeht, dass wir in der Klinik nicht sicher sind. Ich bin froh, dass wir Kliniken haben. Ich bin froh, dass wir ganz, ganz schnell in Notfällen auch Kaiserschnitte machen können. Aber dann auch wirklich bitte nur in absoluten Notfällen und nicht, weil Hebamme und Arzt eine Geburt dazu gemacht haben, weil zu viele Medikamente, zu viel Intervention gemacht wurden, deswegen es dem Kind schlecht geht, ganz viel Stress entwickelt hat und so weiter und so fort und es deswegen ein Kaiserschnitt wird. Nein, dafür sind diese Kaiserschnitte und die Krankenhäuser einfach nicht da. Zumindest sollten sie es nicht sein.
Ja. Mir fällt ein, dass diese Frau gesagt hat, in dem Gespräch, also in der Stillberatung, wo wir natürlich auch die Geburt so ein bisschen Revue passieren lassen haben, dass sie sozusagen während ihre Hebamme dann gesagt hat, hey, und wir erhöhen die Dosis und doppelte Dose und Zytotec und so, dass sie an eine Podcast-Folge von mir gedacht hat. Das fand ich sehr verrückt, weil ich habe ja mit Carola Hauptmann eine Podcast-Folge gemacht zum Thema Einleitung, wo es auch um Zytotec ging und warum das eigentlich verboten ist. Ja, das ist ja noch verrückter. Zytotec ist doch eigentlich verboten in Deutschland seit, ich glaube, über 3 Jahren, da war ich schwanger mit meinem dritten Kind. Ich weiß noch, es war Ostern, als ich das gelesen habe in der Zeitung. Und ja, das ist 3 Jahre her und das wird an diesem Krankenhaus immer noch angewendet. Und ich fand es so verrückt, dass letztendlich ist es ja eine Ausnahmesituation unter der Geburt, in der du dich befindest. Und diese Frau hatte das Wissen. Aber diese Situation ist natürlich so sensibel, dass sie trotzdem, weil sie ihrer Hebamme vertraut hat, die ja eigentlich ihre Hausgeburtshebamme war und auch alternativ und so, dass sie dann gesagt hat, ja, okay, ich habe zwar dieses ganze Wissen und ich höre in meinem Kopf die ganze Zeit die Podcast-Folge von Cindy zum Thema Einleitung und Zytotec und ich mache es jetzt trotzdem, weil ich gerade mich so ausgeliefert fühle. Ja, und das ist so schlimm, weil ich gerne wissen würde, was bei dieser Hebamme, Jessie, ich würde gerne wissen, was bei der Hebamme im Kopf gewesen ist, weil ich möchte natürlich davon ausgehen, dass sie das Beste wollte für die Frau, ja, und nicht gedacht hat, oh Mann, ich möchte morgen früh zum Frühstück zu Hause sein, ja. Also, warum?
Ja, ich muss leider immer wieder sagen, dass es auch viel Angst ist, ne? Also Hebammen und Ärzte haben Angst. Ärzte jetzt gar nicht mal so, weil die unglaublich gut versichert sind, gerade über die Krankenhäuser. Hebammen sind da leider nicht so gut versichert und uns wird immer wieder in unsere Köpfe gehämmert, in unsere Hebammenköpfe, dass wir mit einem Bein im Knast stehen und dass wir wirklich eine extrem hohe Verantwortung haben. Und wenn wir einen Fehler begehen, dann kann es richtig nach hinten losgehen und so weiter und so fort. Also das wird uns einfach auch eingehämmert. Und es ist viel Angst, die da, glaube ich, mit reinspielt, dass Hebammen manchmal Sachen machen, die sie eigentlich gar nicht machen möchten, aber diese Angst im Hinterkopf da ist. Wenn sie das jetzt machen und es dokumentieren, dann sind sie auf der sicheren Seite. Mhm. Und das lässt uns aber das einfach, also auch Fehler begehen, ne? Also Fehler hinsichtlich für Baby und Mama.
Genau, weil das Verrückte ist ja, und das hast du ja auch schon gesagt, letztendlich, es geht ja durch die erste Intervention in allermeisten Fällen ja auch eine Interventionsspirale los. Also das heißt, das weiß ich halt durch die Podcast-Folge mit Carola Haug und auch das Gespräch, dass letztendlich die Zahlen da ja auch ganz klar sind, ja. Also dass sich die mit der ersten Intervention, also mit der Einleitung, erhöht sich das Risiko für einen Kaiserschnitt unfassbar, ja. Und nicht nur das, ja, der Kaiserschnitt ist ja noch das geringste Übel, ja, da gibt es noch ganz andere Nebenwirkungen, die das haben kann. Und das ist natürlich krass, weil es ja in erster Linie dann doch nur wieder um dieses eigene Wohl geht, ja, also der Hebamme, die sich selbst absichert, aber ihre Entscheidung trotz allem dazu führen kann, dass es Mama und Baby dann nicht so gut geht. Wir möchten jetzt noch gar nicht mal über den Worst Case sprechen, aber tatsächlich ist es so gerade bei Zytotec. Und das Verrückte ist ja, dadurch, dass sie ja das dokumentiert hat und das so entschieden hat, laut Standard, sie ja dann aus der Verantwortung raus ist und dass die Frauen ja vergessen, dass am Ende sie trotzdem immer die Verantwortung tragen und auch immer mit den Konsequenzen leben.
Ja, ich glaube, die Konsequenzen, das ist den Frauen überhaupt nicht bewusst. Also die Verantwortung, sie denken, ja, die liegt irgendwie nicht so richtig bei mir. Zumindest habe ich immer das Gefühl, dass Frauen, die in die Klinik gehen, super gerne ihre Verantwortung abgeben. Was ich ganz dramatisch finde, wie du schon sagst, denn die Verantwortung haben wir im Endeffekt als Frau sowieso. Dann sollen wir sie doch lieber gleich behalten und für uns einstehen und in uns hineinfühlen und die Verantwortung bei uns lassen, als sie abzugeben. In der Zeit, wo wir sie abgeben, werden Fehler gemacht aus Ängsten und aus Unwissenheiten. Und dann, wenn irgendwas schief läuft, ja, dann hat die Frau ja sowieso die Verantwortung wieder. Und das, ja, finde ich einfach, das ist schwierig. Und das, ich finde, das geht in meinen Kopf auch nicht so richtig rein. Ich finde das so schlimm, dass es darauf ankommt, wen man bei einer Krankenhausgeburt erwischt. Erwischt man eine Hebamme, die so wohlwollend ist, so für die Frau kämpft, auch mal gegen die Ärzte kämpft und sagt, nein, so machen wir das nicht. Die Frau hat es verdient, auf physiologische Art und Weise ihr Baby zu bekommen. Wir warten jetzt und so weiter und so fort. Die Frau bestärkt und sagt, weißt du was, dokumentier doch, und er schreibt mir doch im Pathogramm, dass du das nicht möchtest und so weiter und so fort. Lass deine Verantwortung bei dir. Und da kann eine mega geile Geburt draus werden. Selbst in der Klinik können Geburten einfach geil sein. Aber es kommt drauf an, an wen wir geraten. Und in den allermeisten Fällen geraten Frauen an Hebammen, die einfach wenig wissen, muss man einfach auch mal dazu sagen, auf dem Wissensstand von vor 20, 30, 50, 70 Jahren sind, die bilden sich zwar weiter, ja, aber immer im gleichen Thema. Und dass die Geburt steht oder fällt mit dem Krankenhauspersonal, weil wir unsere Verantwortung abgeben. Und das macht mich so, so traurig, wirklich.
Ich hatte vor dem Interview mit dir jetzt gerade, hatte ich einen Podcast mit einer anderen Hebamme aufgenommen. Und ganz spannend, sie ist Hebamme und ihre Mutter ist auch Hebamme und ihre Mutter ist Beleghebamme im Krankenhaus und die gucken sich natürlich auch die Zahlen an und die geht sozusagen in den Ort Krankenhaus, den wir ja gerade so verteufeln, obwohl wir es nicht wollen, aber wir wollen einfach realistisch sein und ihre Mama hat eine Kaiserschnittrate von unter 10%, das ist ja auch das, was die WHO empfiehlt, ja, oder wo die WHO sagt, ja, okay, das ist das, was so der Weg ist oder der Weg sein sollte und das ist doch spannend, ja, dass diese Frau, die ja auch nur eine Hebamme ist und auch nur in die Klinik geht, auch die gleichen Dinge dort, also sozusagen die gleichen Voraussetzungen hat wie auch jemand anderes, aber eben sich weiterbildet und einen anderen Blick auf die Frau hat, dass die einfach das schafft, mit den gleichen Mitteln, also eine Kaiserschnittrate von unter 10% zu haben. Ist doch faszinierend. Und sie hat mir erzählt, und das finde ich so toll, da muss ich einen Beitrag zu machen, Jessie. Vielleicht willst du auch einen dazu machen, dass ihr Professor, also der Professor der Mutter, hat im Studium gesagt, eine Hebamme braucht eigentlich nichts anderes außer einen Hocker.
Ja. Genau so ist das.
Auf diesen Hocker setzt sie sich in die Ecke,
ja,
und wartet.
Sehr gut. Ja. Ja, ich habe das in der Klinik auch gelernt, ne? Dieses viele Intervenieren, bei der Frau sein, nahe bei der Frau sein, die Frau beobachten. Und jetzt weiß ich, dass um Gottes Willen das alles gar nicht sein darf. Ich kann nebenan im Nebenraum sein. Und wenn die Frau mich bei sich haben möchte und ich ihren Rücken massieren darf und ich irgendwie ihr helfen darf oder sie begleiten darf, dann bin ich da super gerne da. Aber ich halte mich auch einfach gerne im Nebenraum auf, um erst gar nicht zu stören. Weil alleine schon nur die Beobachtung störend sein kann für die Frau. Und das wird ja in der Klinik grundsätzlich gemacht. Da wird einfach beobachtet. Und nicht nur von einer Person, sondern von einer Hebamme, von einer Hebammenstudentin, von einem Arzt, von noch einem Arzt, einem Assistenzarzt und so weiter und so fort. Ja, und das natürlich gar nicht in unserer Natur liegt, dass wir überhaupt beobachtet werden.
bei der Geburt. Ja, ich glaube, das habe ich dir beim letzten Mal schon gesagt. Ich habe ja mein drittes Kind hier zu Hause bekommen. Also zu Hause war geplant, aber es war nicht geplant, dass ich sie jetzt zu Hause alleine bekomme komplett. Und unser Schlafzimmer hat so vielleicht eine Größe, weiß nicht, so 15, 17 Quadratmeter. Und wir haben echt ein großes Bett da drin zu stehen. Und ich habe mir im Nachhinein immer, habe ich mir vorgestellt, wie das gewesen wäre. Weil ich habe mein Kind ja ganz alleine gekriegt. Ja, auch mein Freund war ja nicht dabei. Ich war wirklich ganz allein in diesem Raum bei Kerzenschein. Wenn jetzt noch die Geburtsfotografin dabei gewesen wäre und die Hebamme. Also es wäre definitiv nicht das gleiche Erlebnis und vielleicht noch mein Freund, ja. Also ich hätte Platzangst gekriegt in diesem Raum. Und das ist so krass, weil das so eine Erfahrung war, die mir mal erstmal gezeigt hat, wie das sein kann, wie sich das anfühlen kann, so, ja, einfach so bei sich zu sein, ohne Störung, ohne Ablenkung, ohne dass einer reinquatscht, ja. Und das war, oh Gott, das ist ja nun schon über 3 Jahre her, aber das war so ein tolles Erlebnis. Und Jessie, ich werde immer wieder gefragt, wenn Frauen sich dann immerhin schon für eine Hausgeburt entschieden haben oder Geburtshaus, darf ich der Hebamme denn sagen, dass die rausgehen soll? Und ich sage dann immer so, ja, natürlich. Darf man doch, oder? Jessie, habe ich was Falsches erzählt?
Fall. Nein, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich bin unfassbar dankbar dafür, dass Frauen mir sagen, mach dies oder mach das oder verlass bitte einfach den Raum, weil du störst mich. Weil ich dann weiß, dass die voll bei sich ist und dass die ganz genau spürt, was sie braucht und was sie nicht braucht. Und ich gehe wirklich gerne, weil ich dann weiß, ich bin zwar da, aber die ist bei sich und die fühlt in sich hinein. Das ist so schön. Also bitte macht das, sagt eure Hebamme, geh bitte raus, setz dich nebenan, lies ein Buch, trink einen Tee, aber bitte störe mich nicht. Das ist so, ich finde es so toll.
Ja, aber das ist halt auch ein Mindset, was man erstmal gewinnen muss, Jessie, ne? Weil ich glaube, dass es schon auch Hebammen gibt, die sich dann zurückgesetzt fühlen, irgendwie überflüssig fühlen und auch so, wie jetzt hier. Ich bin doch jetzt diejenige, die das Sagen hat und dass das oft auch ein Thema ist. Das hatte ich eben in einer anderen Folge auch, dass es so ein bisschen um Kompetenzgerange geht und Hierarchie und wie und die sagt mir jetzt und ich muss doch dabei sein und ja, es braucht mehr von deiner Sorte, Jessie.
Ja. Ich hatte damals, also eine Bekannte von mir, die hat auch ihr drittes Baby bekommen zu Hause und dann hat sie ihre Hebamme gefragt, ob sie denn ihr Baby alleine auf die Welt bringen dürfte. Ja, also das muss man sich mal überlegen. Sie fragt ihre Hebamme, ob sie das alleine machen darf. Und dann hat die Hebamme ihr geantwortet, ja, wo landen wir denn hier, wenn die Frauen das jetzt auch noch selber machen? Dann bin ich ja total überflüssig. Genau das, was du gerade so beschrieben hast, ne? Wir lernen einfach nicht nur den Raum zu halten für die Frau, nur Geborgenheit und Liebe zu schenken und nicht, wir müssen auf die Frau aufpassen und wir müssen dies und das machen und nee, müssen wir alles nicht. Ich bin gerne da, wenn ich da sein darf. Ich gehe auch gerne und halte einfach nur den Raum. Aber dieses Gefühl von, ich bin überflüssig und ich habe hier eigentlich die Macht, also das habe ich halt 7 Jahre kennengelernt. Ne? 7 Jahre ist dieses Machtverhältnis immer da gewesen zwischen der Arzt kommt an erster Stelle, dann kommt die Hebamme und dann kommt eigentlich die Frau und dann kommt vielleicht irgendwann mal der Partner und dann wird vielleicht auch sogar noch mal das Baby in Betracht gezogen, dass das ja auch noch da ist. Und das ist richtig falsch. Das ist einfach nur falsch. Frau und Baby zuerst. Dann der Mann und dann die Hebamme und dann der Arzt.
Ja. Einmal komplett umdrehen, das ganze Machtgefälle. Ja. Jessie, fällt dir noch was ein, was wichtig ist zum Thema Blasensprung? Ne? Das ist jetzt auch das erste Mal Thema bei mir im Podcast. Ich finde es ganz großartig. Also wir haben das Risiko der Infektion. Wir haben aber, glaube ich, ganz gut deutlich gemacht, dass das Risiko sich tatsächlich im Krankenhaus stark erhöht durch die vaginalen Untersuchungen und natürlich auch Krankenhauskeime, die da sind. Also das heißt, wenn du da aufs Klo gehst und wie auch immer. Also es ist ja schon anders als zu Hause. Aber gibt es noch etwas, was du den Frauen mitgeben kannst? Also sie können sozusagen frei entscheiden, nicht in die Klinik zu fahren und sie können auch entscheiden, wieder nach Hause zu gehen, oder?
Genau, das sage ich meinen Frauen auch immer, denn ich hatte jetzt gerade eine Begleitung nach vorzeitigen Blasensprung, die ich vor der Geburt und in der Schwangerschaft noch nicht in Begleitung hatte, sondern erst danach, weil sie sehr verzweifelt war und ihre eigentliche Hebamme leider nicht die Arbeit geleistet hat, die sie hätte leisten müssen. Dementsprechend durfte ich dann mit reingehen in die Familie und da so ein bisschen aufklären und nacharbeiten und so ein bisschen Gespräche, ganz viele Gespräche führen. Und ich habe eben auch zu ihr gesagt, warum bist du dann nicht wieder nach Hause gegangen? Ne? Es war doch alles, oder hast du dich schlecht gefühlt? Nein, ich habe mich total gut gefühlt. Ich bin einfach nur in die Klinik gegangen, weil es mir so erzählt wurde. Und dann habe ich ihr erzählt, vielleicht beim nächsten Baby, dann würde sie sowieso alles ganz anders machen. Aber sie hätte eben auch gehen dürfen. Ihr dürft in die Klinik gehen. Und wenn ihr euch dann entscheidet oder merkt, oh, das ist irgendwie gerade gar nicht der richtige Weg. Und mir geht es doch eigentlich total gut. Ich habe keine Temperatur. Ich fühle mich wirklich wohl. Das Baby bewegt sich zwischendurch. Dann dürfen die Frauen sich wieder entlassen. Natürlich dann gegen ärztlichen Rat. Und da geht es dann eben auch schon wieder los mit diesen Machtverhältnissen. Dieses, du darfst aber nicht gehen und du musst jetzt dafür unterschreiben, dass du nach Hause gehst. Weil wir raten dir das auf gar keinen Fall. Es könnte ja dies und das und jenes passieren. Da noch einfach nochmal hinterfragen, wessen Problem das gerade eigentlich ist. Ob das wirklich das Problem der Frau ist, die gerade den Blasensprung hat. Oder ob es das Problem des Arztes ist, weil wieder irgendwelche Richtlinien dazwischen sind quasi. Mhm. Und dann hatte ich letztens eine Frau, die ich begleitet habe, die mich gefragt hat, Jessie, kann ich eigentlich nach Hause gehen? Ich fühle mich total unwohl. Die war, glaube ich, die war vor der 37.0 Schwangerschaftswoche und sie sollte, also bis zur 37 plus 0 Schwangerschaftswoche wollte man mit der Einleitung warten. Dann hat sie mit mir hin und her geschrieben und ich habe gesagt, du kannst auch gerne nach Hause, wenn es dir gut geht, geh doch nach Hause. Und das hat sie getan. Und ich glaube, über eine Woche später hat sie dann erst geboren. Sie ist wieder nach Hause gegangen. Sie hat den Mut gehabt und hat die Verantwortung für sich genutzt und hat gesagt, ich gehe jetzt nach Hause. Und das war das Beste, was sie machen konnte.
Wow. Solche Geschichten brauchen wir noch mehr, Jessie. Solche Geschichten, weil das ist ja genau das Thema, ne? Dass die Frauen dann, auch wenn sie aufgeklärt sind, wirklich den Mut haben, zu widersprechen, zu sagen, ja, okay, gerne, wo soll ich unterschreiben? Tschüss. Weil das Ding ist, was du verstehen darfst, wenn du dich dann unwohl fühlen solltest zu Hause, du kannst ja jederzeit wieder in die Klinik gehen. Ja? Also das ist ja nicht zugeschlossen oder so, nur weil du einmal gegangen bist, darfst du nicht mehr zurückkommen. Sondern du kannst ja jederzeit wiederkommen, sobald du dich unwohl fühlst. Aber wenn du dich wohlfühlst, dann ist es eher unsere Empfehlung, zu Hause zu bleiben oder wieder nach Hause zu gehen, weil dort zu bleiben, ja, ist einfach, birgt das tatsächlich ein großes Risiko, ja, für Interventionen, die nicht sein müssten. Weil, so wie du es vorhin gesagt hast, Jessie, alles, was danach kommt, ja, also dem Kreißsaal geht es ja jetzt erstmal nur sozusagen, dass Mutter und Kind lebend da rauskommen. Ja, das ist dramatisch formuliert, aber letztendlich ist es ja so. Und alles, was danach kommt, das Thema Stillen, das Thema Wochenbettdepression, das Thema Babyschlaf, ja, das Thema Bindung, all diese Themen, die ja auch durch diese Arten von Geburt, durch Einleitung aufkommen, das ist ja dann nicht mehr deren Aufgabe, ne?
Genau, so ist das.
Damit müssen sich ja dann andere befassen.
Genau, genau. Was das alles für Konsequenzen mit sich bringt, ist niemandem bewusst und schon gar nicht die Konsequenzen auslösen.
Verursachen.
Sozusagen. Verursachen, ja.
Ja. Damit haben wir dann zu tun, ne? Also deswegen in der Stillberatung spreche ich ja zuallererst immer über die Geburt. Welche Medikamente hast du bekommen? Wann hast du das Kind angelegt? Weil all das hat einfach Einfluss auf die Milchbildung, auch auf das Kind, auf alles einfach. Ja, das ist so krass. Da hast du ja auch, haben wir gerade vorher gesprochen, auch eine persönliche Erfahrung und ich auch. Ja, ich habe auch einmal eine Einleitung gehabt und das hat man diesem Kind einfach super lange angemerkt und ich habe mir da Hilfe geholt. Ja, und das wäre halt so schön, wenn wir alle eben nicht nur bis zur Geburt, also ne, wie man so schön sagt, von 12 bis Mittag, nur zur Geburt denken würden, sondern auch eben weiterdenken. Weil natürlich, klar, wollen wir alle ein gesundes Kind zur Welt bringen und auch selber gesund dabei bleiben. Aber es hat halt weitreichende Konsequenzen, wie diese Geburt verläuft.
Ja.
Und so viele Probleme hätten wir nicht.
Nee, auf gar keinen Fall. Die ganzen Gespräche und stundenlang Aufarbeitungsgespräche, das müsste größtenteils nicht sein.
Naja, und Jessie, es wird ja auch schon so vieles als normal betrachtet, ja. Also auch mit den Babys, dass sie so viel weinen, ne? Das ist ja, es ist halt einfach so, ja. Das ist einfach so, ne? Oder dass sie wirklich, ja, dass die Stillprobleme haben, ja, dann klappt's halt einfach nicht. Und, ne, also ich habe halt das Gefühl, das wird alles billigend in Kauf genommen und den Frauen wird suggeriert, ja, das ist einfach so, das ist normal. Dabei müsste das alles gar nicht so sein. Und es ist ja auch nicht normal, dass ein Baby 24/7 weint nach der Geburt. Ja, klar. Es kann sein, dass es Anpassungsschwierigkeiten hat am Anfang und ein bisschen erstmal klarkommen muss, ja. Aber das ist immer meine Erfahrung, Jessie, der letzten Jahre auf die Geburt zurückzuführen, wenn ein Kind so ein Verhalten zeigt.
Ja, ja, und gerade auch bei Einleitungen, weil wir jetzt bei dem Thema sind, die Babys werden, und das hört sich jetzt auch wirklich schlimm an, ich weiß das, aber die werden da rausgeprügelt. Na, die wollen noch gar nicht raus. Weil irgendwas sagt denen, jetzt ist irgendwie noch nicht so richtig meine Zeit da. Vielleicht in 10 Stunden, vielleicht in 3 Tagen, aber jetzt fühle ich mich noch nicht danach. Und dann kommen da so krasse Medikamente in den Körper und die Kinder werden da rausgeprügelt. Und sie sind dann Frühgeburten. Auch wenn sie nach der 37+0 Schwangerschaftswoche geboren werden und rein wissenschaftlich oder schlägt man das Buch auf, danach wären sie natürlich keine Frühgeborenen, aber für sich selbst sind sie zu früh geboren, weil sie rausgeprügelt wurden, weil sie eben noch nicht einfach so weit waren. Und die Hormone, die da in den Körper gelangen, die bringen alles durcheinander. Und die bringen Frau durcheinander und die bringen auch eben das Baby durcheinander.
Und ja, man kann dann eben... Man kann ja auch nicht mehr von einem natürlichen Geburtsverlauf sprechen. Selbst wenn das Kind vaginal zur Welt kommt, kann man davon nicht mehr sprechen.
Genau, ja.
Weil die Geburt ja nicht natürlich losgegangen ist.
Ja, ich hatte in meinen Storys gesprochen und gesagt, nur weil ich vaginal geboren habe, heißt das noch lange nicht, dass ich physiologisch und natürlich geboren habe. Nee, auf gar keinen Fall. Denn
ja, und damit wollen wir jetzt... Ja, so, sprich mal zu Ende, genau, und dann sage ich meinen Satz. Sag mal. Ja,
also physiologische und natürliche Geburt, da dürfen einfach oder interventionstechnisch dürfte da nicht sein. Keine Flexhüle, keine CTGs, keine Ultraschall, kein Schmerzmedikation, kein jetzt leg dich auf die Seite, jetzt leg dich auf die andere Seite, wir legen dir jetzt eine Flexhüle. Das gehört alles nicht zu einer physiologischen Geburt.
Und damit wollen wir jetzt nicht die Geburt sagen, du hast weniger gut geboren, nur weil du das alles hattest. Aber ich finde es trotzdem auch nochmal wichtig zu sagen, weil so eine Einleitung wird halt oft so als Haribo verkauft, ja. Wir stupsen die Geburt jetzt nur mal schnell an und wir machen nur hier mal schnell und da mal schnell und danach können sie ja sozusagen natürlich weitermachen, weil das ist ja das, was sie sich vorgestellt haben. Aber das ist ja so hirnrissig, weil das ist dann einfach keine natürliche Geburt mehr, weil natürliche Geburt bedeutet, dass das Baby den Geburtszeitraum bestimmt, ja, oder der Körper irgendwann entscheidet, sagt, okay, alles klar, hier stimmt irgendwas nicht, ne, das ist ja auch so. Auch wenn ich Frauen erlebe, die sagen, oh ja, mein Baby ist in der 33. Woche und da sind dann auf einmal die Wehen losgegangen, oh Gott, wie schrecklich. Aber ich denke mir dann inzwischen immer so, ja, okay, aber der Körper hat sich was dabei gedacht, dass der das ausgelöst hat zum Wohle des Kindes und der Mutter. Und ja, genau. Und das ist natürlich ein ganz anderes Mindset, was man dann kriegt über die Zeit, ne? Je mehr man sich mit den Themen befasst. Der Körper ist immer für uns.
Ja.
Genau. Ach, Jessie, ich hoffe so sehr, dass du irgendwann vielleicht mal andere Hebammen ausbilden wirst oder so. Das wäre doch toll. Also, dass es noch mehr von deiner Sorte gibt. Weil, ja, so wie du es gesagt hast, die klassische Hebammenausbildung. Ja, hast du eine Idee in diese Richtung, Jessie?
Nee, ich habe wirklich viele Anfragen bei Instagram und ich muss da unbedingt mal ein paar Storys und ein paar Beiträge zu machen, weil wirklich viele Hebammenstudenten mittlerweile fragen, Mensch, würdest du heutzutage auch nochmal die Ausbildung machen? Würdest du sie schaffen? Wie würdest du sie durchleben? Wie war es damals für dich? Was kann ich besser machen? Ich habe ganz viele Frauen, die mir schreiben, ich bin kurz vorm Abbrechen. Ich schaffe das einfach nicht mehr. Ich kann das nicht mehr. Diese Gewalt in den Kreißsälen, dafür will ich keine Hebamme werden. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Und so war es ja damals genauso bei mir auch. Ja, irgendwie muss ich da mal was machen, genau. Ja.
Ja, einfach um dich zu duplizieren, ja. Also ich weiß natürlich, dass es schon viele wunderbare Hebammen gibt, die so sind wie du. Aber es gibt auch eben noch die, die sich eben nicht weitergebildet haben in den letzten Jahren. Und so wie du sagst, letztendlich, das wird ja leider diese Art und Weise, wie Geburt heute läuft, wird ja weiter, immer weiter reproduziert, dadurch, dass die Ausbildung auch so läuft. Ne? Also es gibt ja viele Hebammenschülerinnen, die nicht eine interventionsfreie Geburt erlebt haben in ihrem Praktika, in der gesamten Ausbildung. Wie willst du dann in den Kreißsaal gehen und wenn eine Frau zu dir kommt und sagt, boah, ich mache alles ohne alles und du denkst dir so, hä, seit 4 Jahren lerne ich, dass das nicht ohne geht, ja? Was willst du jetzt von mir? Weil das funktioniert nicht. Das kann nicht sein, weil was ich nicht kenne, das funktioniert, das kann ja auch nicht möglich sein, ja? Und das ist doch völlig verrückt. Na, also das heißt, eigentlich müsste sich bei der Ausbildung was ändern, aber so schnell können wir das nicht ändern. Deswegen können wir sozusagen, Jessie, nur mit den Frauen arbeiten, die Frauen stark machen, den Frauen den Mut geben und das Selbstbewusstsein wirklich für sich selbst einzustehen, weil das ist erstmal der schnellste Weg, den wir haben.
Ja, genau. Das müssen wir machen, ja.
Und wir haben heute gelernt, Jessie, dank dir, hoffentlich hören ganz viele diese Folge, dass ein Blasensprung kein Notfall ist, kein medizinischer Notfall erstmal. Und dass man, wollen wir ganz kurz, wenn ich dich an der Strippe, komm, die Minute haben wir noch. Was ist das Thema, wenn das Fruchtwasser nicht klar ist? Lass uns da nochmal ganz kurz drüber reden. Lass uns kurz nochmal über grünes Fruchtwasser reden. Was ist, wenn das passiert? Ist es immer noch so, dass es dann kein medizinischer Notfall ist?
Das gefährliche grüne Fruchtwasser, um Gottes Willen, ja, ganz gefährlich, so wird es suggeriert. Es ist natürlich nicht so. Also Kinder, die in ihr Fruchtwasser einmal so ein bisschen reingekackt haben, die sind reif. Da ist das, da ist der Darm und die Schleimhaut, das ist alles reif und deswegen hat es einfach auch schon mal ein Mekonium abgesetzt. Also das ist dieser erste, das Kindspech sozusagen, weshalb sich das Fruchtwasser einfach grün verfärbt. Und auch statistisch gesehen sind Kinder, die mit grünem Fruchtwasser geboren werden, kommen nicht schlechter raus oder haben kein schlechteres Outcome, so sagen wir das als Hebammen, als Kinder, die mit klarem oder in klarem Fruchtwasser geboren wurden. Das kann man wirklich gut miteinander vergleichen und denen geht es nicht schlechter. Die haben keinen Sauerstoffmangel dadurch, denn sie werden ja weiterhin durch die Nabelschnur, durch die Plazenta weiterhin mit Sauerstoff versorgt. Das hat nichts damit zu tun, dass das Fruchtwasser grün ist. Es kann manchmal sein, dass ein Kind geboren wird und dieses Kind ein bisschen, dass das Fruchtwasser in den Atemwegen hat, das niest und hustet es sich aber raus.
Das war mir nochmal ein wichtiges Thema, weil das wird ja auch immer und überall gesagt, auch in den Vorbereitungskursen, grünes Fruchtwasser, oh mein Gott, Notfall, du musst sofort losfahren, ja, dass du das sozusagen jetzt nochmal klargestellt hast, aber ist doch echt verrückt, Jessie, warum wird das erzählt, warum wird das immer noch weiter verbreitet?
Tja, wie dieser Mythos entstanden ist, weiß ich gar nicht so genau, aber ich gehe halt immer davon aus, irgendwann ist dieser Mythos entstanden, um den Frauen noch mehr Angst zu machen, um noch schneller in die Klinik zu gehen, damit die Kliniken noch mehr Geld verdienen, weil die Frauen sich ja länger in der Klinik aufhalten. Mhm. Und diese Angstmacherei macht bei den Frauen ja auch so eine gewisse, oh, da sind Menschen, die mir helfen und wenn ich dann erstmal da bin, dann bin ich sicher. Und das will das System ja. Mhm. Mhm. Das System will Frauen, die Angst haben, die sich unterbuttern lassen und so weiter und so fort. Und irgendwann wird dieser Mythos entstanden sein, dass das ganz gefährlich ist. Wann und wieso, das muss ich nochmal nachlesen. Da werde ich mich mal drum kümmern, weil das ist wirklich interessant. Ja, der wird wahrscheinlich auch noch einige Jahre weiter bestehen. Dieser Mythos, wirklich schade, weil das einfach, da sind wir wieder bei den Sachen, die hätten gar nicht sein müssen, dass Frauen sich Angst machen lassen, dass sie deshalb in die Klinik gehen und so weiter und so fort.
Ja, ja, na, weil die Angst hat natürlich, spannend auf jeden Fall. Die Angst hat natürlich ja auch wieder hormonelle Auswirkungen, überhaupt Einfluss auf die komplette Geburt, sei es mal dahin, ob in der Klinik oder woanders. Das ist einfach auch wirklich nochmal wichtig, dass du das klargestellt hast, Jessie. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank für das windige Interview zwischen Deutschland und Thailand. Hier und da, glaube ich, müssen wir ein bisschen was rausschneiden, aber ich danke dir so sehr. Und Jessie, ich weiß, das war nicht das letzte Mal, dass wir miteinander sprechen. Ich danke dir so sehr für deine Arbeit, für deine Offenheit, dass du dich traust, weil das, da braucht man auch einfach echt den Schneid dazu, auch als Hebamme, das so auszusprechen, auch Kolleginnen, Berufskolleginnen gegenüber. Und da danke ich dir einfach von Herzen für deine Entwicklung, die du da durchmachst, und wünsche dir eine ganz, ganz tolle Zeit in Thailand und eine wunderbare Geburt, die du begleiten darfst. Und vielleicht erzählst du davon dann beim nächsten Mal, wenn ich dich das nächste Mal einlade, von der Geburt in Thailand. Mach's gut, meine Liebe.
Danke, liebe Cindy.
Vielen Dank, dass du zugehört hast. Du findest mich unter Dein Bauchgefühl bei Instagram. Ich werde dir das auch nochmal in die Shownotes schreiben und würde mich riesig freuen, wenn wir gemeinsam in einen Austausch gehen könnten. Also vielleicht hast du auch so eine Geschichte zu erzählen. Vielleicht hast du auch schon mal in deinem Leben so ein intensives Erlebnis gehabt mit deinem Bauchgefühl, mit deiner Intuition und bist dieser vielleicht sogar etwas früher als ich, nicht erst mit Mitte 30, gefolgt. Also immer her damit, schreib mir eine Mail, schreib mir bei Instagram. Ich freue mich sehr, mit dir in Austausch zu gehen. Bis dahin, alles Liebe, deine Cindy.